Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Nach dem Massaker der Hamas und den kriegerischen Folgen ist nun die Stunde der Politik und der Militärs. Es wird über Israel geredet, aber nicht mit jenen, die mit Israel verbunden sind. Und vor allem, was macht dieser Zivilisationsbruch mit uns, mit Juden und Nichtjuden? Wie nicht verzweifeln angesichts dieser unfassbaren terroristischen Brutalität? Wie mit der Erschütterung klarkommen, womöglich sogar produktiv? Darüber habe ich gestern Mittag gesprochen mit Barbara Steiner. Sie ist Familientherapeutin, Judaistin, Historikerin, jüdische Mutter einer jüdischen Tochter, Berlinerin, die gerade aus Israel zurück ist, wo sie auch immer mal wieder länger gelebt hat. Ich habe also nicht mit jemand gesprochen, die sich als Nahost-Expertin versteht, sondern mit einer Betroffenen. Frau Steiner, Sie haben länger genau dort gelebt, rund 40 Kilometer entfernt vom Gazastreifen. Was sind das für Menschen, die dort im Süden, in der Nähe von Gaza in Israel leben? An wen erinnern Sie sich?
Also ich habe 2000, 2001 in Shtema gelebt. Das ist so eine kleine Moschaf in einem...
Also ja, eine jüdische Genossenschaft.
Eine jüdische Genossenschaft, ich wollte gerade sagen. Also das ist sozusagen, sind verschiedene kleine Moschawim in dieser Gemeinschaft da zusammengefasst. Da habe ich gelebt. Kein Kibbutz, aber es ist eine landwirtschaftliche Genossenschaftssiedlung. Und Hintergrund war, mein damaliger Freund, der musste nach Beersheba, ich musste nach Jerusalem. Und wir hatten einen Platz in der Mitte gesucht und das wurde das. Und als ich damals nach Israel gezogen bin, brach kurz darauf die zweite Intifada aus. Und davon war natürlich dann auch der Gazastreifen massiv betroffen. Es gab Bombardierungen, wir haben die Schüsse gehört und so weiter. Ich hatte gleichzeitig auch eine gute Freundin in Kibbutz Erez, der Gott sei Dank verschont geblieben ist jetzt. Aber da war ich auch einfach viel. Und zu meinen wirklich eindrucksvollsten Erlebnissen tatsächlich gehört auch noch diese Erfahrung, in diesem Kibbutz zu sein, die Leute zu erleben, auch die Erschütterung dieser Menschen zu erleben, wie sie jetzt die zweite Intifada wahrnehmen, dass sie quasi, das ist ein blödes Bild, aber in Spuckweite des Gazastreifens leben, in Sicherheit, während natürlich dort Bombardierungen stattgefunden hat, die man, wenn man da übers Feld ging, auch gut sehen konnte. Und viele der Leute, die ich dort getroffen habe, auch viele, gerade viele Alte, für die brach damals auch schon eine Welt zusammen. Und man darf das nicht vergessen, die konnten oft auch Arabisch, die lebten im guten Austausch mit den arabischen Israelis eigentlich. Die hatten einen ganz großen Drang nach Frieden. Und man hat die Beduinen besucht, die übrigens jetzt auch alle umgebracht worden sind. Diese Bilder, die tauchen alle so auf und sind so lebendig. Und ja, tatsächlich, ich bin sehr erschüttert.
Jetzt nach Ausbruch des Krieges gegen Israel, wie sehr ist Ihr Alltag geprägt von dem, was in Israel und Gaza passiert? So viel Privates darf noch gesagt sein. Sie sind eben in Berlin nach einer OP im Krankenstand.
Ja, ich bin am Freitag aus dem Krankenhaus entlassen worden und am Samstag hat mich sozusagen diese Nachrichten ereilt. Ich habe dann mein Telefon aufgemacht. Ich habe eine Bekannte angerufen, von der ich wusste, dass ihre Tochter in Israel ist, gerade auf einer Hochzeit. Das ist ein junge, nicht-jüdisches Mädchen gewesen, die natürlich wahrscheinlich gerade ganz verloren war, habe ich mir vorgestellt. Und die Mutter wahrscheinlich in Todesangst. Ja, also wenn man gerade gar keine Vorstellung dann auch hat, was passiert da eigentlich. Und für mich war das sehr schwierig, auch mit der Frau da im Gespräch zu bleiben. Das Mädchen hat mittlerweile Israel gut verlassen können. Aber diese Diskrepanz hinzukriegen, zu sagen, pass auf, es ist eigentlich wie immer, was natürlich eine glatte Lüge war und was mir natürlich auch klar war. Und dann gleichzeitig zu sehen, was eigentlich wirklich passiert. Ich habe es bis heute nicht wirklich, wirklich verstanden. Aber ja, seitdem bin ich fast ausschließlich damit beschäftigt. Ich hänge am Telefon mit Freunden in Israel. Man betet, man versammelt sich, man spricht sich Mut zu. Es fällt mir extrem schwer zu arbeiten, zu schreiben. Es fällt mir wirklich, wirklich schwer, mich auch zu fokussieren. Und ja, ich bin sehr, 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 sehr betroffen, schockiert, wütend, auch gerade über die Situation, wie sie sich gerade in Berlin darstellt.
Bevor wir auf Berlin kommen, wenn Sie mit Menschen in Israel telefonieren, auch vor dem Hintergrund, dass Sie sich viel mit Traumata beschäftigt haben, müssen wir davon ausgehen, dass mehrere Millionen Menschen in Israel nun retraumatisiert sind. Denn in jeder jüdischen Familiengeschichte gibt es nun mal Traumata, die allen in den Knochen und in der Seele stecken.
Also ganz grundsätzlich finde ich, muss immer jeder selber entscheiden, wie traumatisiert er ist und ob er traumatisiert ist. Was mich bewegt auch, ist die Bereitschaft der jüdischen Diaspora, die eben gerade nicht nach Israel fliegen können und dort aktiv irgendwie im Militärdienst oder auch sonst wie Hilfe leisten können, sei es Pakete zu packen oder irgendwie mit anzugreifen, ist egal was. Jeder ist bereit, diese Traumatisierung zu teilen, und zwar indem man sich Dinge anguckt, aktiv zum Zeugen auch dessen wird, und sei es bloß durch diese wirklich fürchterlichen, fürchterlichen Bilder, sei es durch die Gespräche, die angeboten werden, auch selbst wenn man nichts zu sagen hat. Und ich habe auch nichts zu sagen. Ich weiß auch nicht wirklich, was ich Ihnen sagen soll, weil einem einfach die Worte fehlen. Aber dieses Dasein, sich zu halten, in der Gruppe zu sein, ein Ohr zu haben, Zeit zu spenden, das ist es letztendlich, ja. Und sich nicht zu verschließen, empathisch zu reagieren und ja, offen zu bleiben für das Leid derjenigen, die es direkt erleben. Ja, diese Bereitschaft ist wirklich enorm.
Ist es tatsächlich so, dass Sie den Menschen empfehlen, diese Videos, die ich jetzt nicht im Detail beschrieben wissen möchte, weil es einfach auch zu viel sein könnte, dass man das anschaut?
Jeder muss selber entscheiden, was er sich anschaut und was er sich nicht anschaut. Mein Eindruck ist aber auf jeden Fall, dass man bereit ist, zum Zeugen zu werden und eben sich in diesem Zusammenhang auch Dinge angesehen hat. Ich weiß auch, Menschen, die sich solch grausamen Bilder eigentlich nicht zumuten, haben sich Dinge angesehen und sind somit zum Zeugen geworden. Jeder, der sich so etwas ansieht, ist natürlich, läuft Gefahr, potenziell traumatisiert zu werden. Das nennt man dann sekundäre Traumatisierung. Das ist ohne Frage.
Ich gebe mal den krassen Tipp ab, dass Sie im Moment nur wenig mit nicht-jüdischen Menschen sprechen, weil sie zu dünnhäutig sind für bestimmte Reaktionen.
Ich finde es tatsächlich sehr interessant. Eine Freundin hat mir geschrieben, bist du in Israel? Mehr habe ich nicht gehört von meinen nicht-jüdischen Freunden. Ich habe den Eindruck, die Dimension des Geschehens wird vollkommen unterschätzt. Und das ist auch etwas, wo ich gerade so ratlos bin und dabei bin, das zu prozessieren. Also was passiert denn eigentlich? Warum? Wie wird das denn hier aufgenommen? Warum sieht niemand, dass das offensichtlich ja nicht nur eine Attacke auf Israelis war, sondern natürlich auch eine Attacke auf die gesamte jüdische Welt, wie es die Hamas ja letztendlich auch verstanden haben will.
Ich würde sagen, auf
und
die ganze
auch eine,
Welt.
Ich wollte gerade sagen, und auch eine Attacke auf wirklich jegliche Humanität und Empathie und, ja, wie gesagt, jegliche moralische, ethische Grundwerte, auf die wir uns eigentlich in den letzten, weiß nicht, Tausenden von Jahren, 2000 Jahren wenigstens geeinigt haben. Und das treibt mir die Tränen in die Augen. Und was wir erleben, ist einfach eine Krise der Empathie. Denn man muss überhaupt kein Zionist sein. Man muss überhaupt Juden nicht mögen. Man muss überhaupt nicht pro-Israel sein oder irgendwas. Man muss auch nicht israelischer Staatsbürger sein. Man muss einfach nur empathisch sein. Man muss vor allen Dingen gegen jegliche Form von Terror sein, um sich solidarisch zu erklären. Das fehlt mir. Man hat die politische Bekennung und das ist alles da, aber mich verstört schon, vor dem Brandenburger Tor haben sich 2000 Leute versammelt. Als ich die Bilder in München gesehen habe, das war eine Handvoll Menschen, mir kamen die Tränen in die Augen. Ich bin in München geboren. Als Russland die Ukraine überfallen hat, standen die Leute bis zur Siegessäule. Als ich vor der israelischen Botschaft vorbeigefahren bin vor 3 Tagen, habe ich ein paar Bouquets liegen sehen. Als die Anschläge auf das Bataclan waren, auf die Terrassen in Paris, vor der französischen Botschaft, haufenweise Blumen. Ich sehe das nicht. Und das verstört mich so.
Diese Verstörung, diese Erschütterung, was wäre ein produktiver Umgang für Sie mit dieser Erschütterung angesichts der Dimension, die Sie eben beschrieben haben, die diese Attacke hatte?
Ich weiß nicht, was produktiv sein kann, wird sich vielleicht überhaupt erst in einigen Jahren zeigen. Es gibt natürlich Dinge, die man tun kann und die auch getan werden. Und das ist natürlich zuvorderst das Gebet. Ich war auch gestern Abend bei dem Gebet der jüdischen Gemeinde. Man kommt zusammen, man betet, man sagt Kaddisch für die Ermordeten, man sagt ein Gebet für Israel, man sagt Avinu Malkenu, man schreit zum Himmel und bittet um Rettung. Man betet Psalmen, das kann man auch zu Hause tun. Ich habe eine Liste mit Namen. Mein persönlicher
Mit
Weg
Namen
ist auch
wovon?
Mit Namen von Soldaten, mit Namen von Leuten, die verschleppt sind im Gazastreifen, mit Namen, die man von Menschen, die man ins Gebet mit einschließt, die immer länger wird. Mein Weg ist natürlich auch der Weg der Meditation, um Kraft zu sammeln und um sich auf das zu besinnen, was man eigentlich kann, was man tun kann, was seine Stärken sind, was man anpacken kann. Man kann Geld spenden, man kann Sachspenden spenden, Zeit spenden. Ich bin gestern in der Stadt unterwegs gewesen. Ich habe mehrfach Hebräisch gehört. Ich habe mich zu erkennen gegeben. Ich habe gefragt, wie es geht. Und jedes Mal habe ich gehört, Todarabalach, Shisha Alt. Ja, vielen Dank, dass du gefragt hast, uns angesprochen hast. Das, was mir wichtig wäre, wenn es uns darüber hinaus gelingen würde, wirklich nochmal zu prüfen, was es mit der Empathiefeindlichkeit in unserem Land auf sich hat oder überhaupt in der Welt. Ja, es ist ja ein weltweites Phänomen. Ja, wenn ich mir angucke, jeder Mensch kann auf Twitter seinen Hass gegen alle möglichen Gruppen loslassen. Ja, das macht es nicht besser. Ist das wirklich diese Form, wie wir wirklich weiterleben wollen? Oder ist es nicht jetzt an der Zeit, doch nochmal zu überlegen, wie können wir wirklich jenseits aller Grenzen doch nochmal uns sehen und ja, empathisch reagieren?
Barbara Steiner war das, Therapeutin, Publizistin, Jüdin, Judaistin, Autorin des Buchs Die Inszenierung des Jüdischen, Konversion von Deutschen zum Judentum nach 1945. Frau Steiner, danke für Ihren Mut, so offen über das zu sprechen, was kaum zu besprechen ist, was viele erschüttert. Danke, Barbara Steiner, für das Gespräch.
Gerne.